Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Oh, Dennis. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch eine formelle Anmoderation überlege, weil wenn ich jetzt schon, ich habe halt genau wie du gerade nochmal das Video mit der Zusammenfassung zum Bielefeld-Spiel angeguckt. Ja, das hat mir ganz schön die Laune gedämpft.
Du meinst, wir sollten jetzt hier in Minute 1 mit dem Podcast aufhören, abbrechen?
Nee, lass schon noch drüber reden, aber eine richtige Anmoderation will ich mir auch nicht ausdenken für den Mist.
Ja, hast du auch irgendwie recht, ne? Vielleicht, ich werf dir nochmal so ein paar Schlagworte zu. Wasserschlacht, Teuchert, leeres Tor, komplett unverdiente Niederlage. Ja, daraus hätte man jetzt irgendwie so eine Anmoderation basteln können. Hast du leider nicht gemacht, aber ja, Hannover 96 hat auch leider nicht gewonnen.
Okay. Gut, Dennis, jetzt hast du mir so ein paar Zutaten zugeworfen. Ich backe mir eine richtige Anmoderation daraus. Willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser Woche. Wir werden später in dieser Folge noch mit Frank Obermeier sprechen. Ein wirklich besonderer Gast, der bestens mit dem Hannover 96-Umfeld vertraut ist. Denn er ist der Teamchef der 96-Traditionself und hat dort einige ehemalige 96-Spieler und andere Bekannte aus dem Umfeld des Vereins mit in seinem Team. Er kann uns einiges erzählen über sein Team, über die aktuelle Lage bei Hannover 96 und er ist auf jeden Fall jemand mit Fußball-Sachverstand. Darum sprechen wir wirklich gerne mit ihm und sind sehr froh, dass wir ihn für diese Folge gewinnen konnten.
Das stimmt. Und Christian, du sagst jetzt gerade Fußball-Sachverstand, den hat Frank auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal auch mit unserem, ja, vielleicht etwas beschränkteren Fußball-Sachverstand nochmal ganz kurz auf das wirklich hässliche Bielefeld-Spiel zurückschauen. Beziehungsweise hässlich war das Spiel ja nicht, aber der Ausgang, der war hässlich.
Ja, es hat ein bisschen genieselt, das war ein bisschen unangenehm, aber nee, im Ernst. Ja, denn hier, die Resignation kommt schon wieder hoch, weil das war... Ich habe schon gegen den HSV davon gesprochen, wie unnötig es war, dass 96 sich dann noch das Gegentor gegönnt hat. Diese Niederlage war jetzt irgendwie richtig unnötig in der Entstehung des Gegentors, im Auslassen von Chancen. Und das Schlimme daran ist, dass die Roten eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben.
Zumindest den Umständen entsprechend, ne? Ja. Wir erinnern uns, das Spiel stand ja kurz vor nicht an Pfiff, also der Schiri war ja kurz davor, das Spiel abzusagen.
Genau.
Weil der Rasen wirklich, wenn man die Bilder gesehen hat, kaum bespielbar war, zumindest um 13.30 Uhr. Dann um 14 Uhr ging es ja etwas besser, das Wetter hatte sich, der Starkregen hatte sich ja etwas gelegt und dann ging es doch noch verspätet los. Und trotzdem beim Spiel hat man ja auch gesehen, dass ein John Guidetti beispielsweise große Probleme hatte, auf diesen Platzverhältnissen zurechtzukommen. Also ihm als bulligen Stürmer, dem haben da die Platzverhältnisse überhaupt nicht gelegen. Umso mehr dachte man vielleicht, dass flinke, wendige Spieler, wie Hannover 96 sie ja auch viele in seinen Reihen hat, dass es diesen flinken, schnellen Spielern besser gelingt, mit diesen Platzverhältnissen zurechtzukommen. Und fast wäre es ja auch einer dieser Spielertypen gewesen, nämlich Cedric Teuchert, der die Führung für Hannover 96 geschossen hätte. Ja, hätte, Fahrradkette.
Den muss er reinmachen.
Ich glaube, er war selbst etwas überrascht. Also um nochmal kurz die Szene zu schildern, da war dieser Rückpass auf den Bielefelder Torhüter und der Bielefelder Torhüter hatte den Ball nicht unter Kontrolle bringen können bei seiner Annahme, hat ihn dann irgendwie versucht, wieder zurück ins Feld zu passen und der Ball, der blieb dann irgendwie auf dem nassen Untergrund, wurde langsamer und blieb da stecken und auf einmal war Teuchert da und hatte per Direktabnahme die Möglichkeit, ins leere Tor zu treffen.
Das war das eine Mal in dem Spiel, wo sich Teucherts neue Position im Vergleich zum Spiel davor ausgezahlt hätte, fast. Ansonsten muss ich sagen, ist er diesmal ein wenig untergegangen.
Ja, es war ja mehr dieses Mal so eine Art 3-4-1-2, würde ich sagen. Also Teuchert hinter Guidetti und hinter Linton Meiner, so ein bisschen hängend, Spitze, als hängende Spitze. Und ja, er ist dieses Mal nicht so positiv in Erinnerung geblieben wie beim Spiel zuvor. Der Kicker, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, gibt da dann auch so eine glatte Note 4 für seine Leistung. Insgesamt Teucherts Auftritt jetzt sicherlich nicht erinnerungswürdig. Dafür hatten wir in der Innenverteidigung zwei neue Spieler.
Also bevor wir jetzt über Timo Hüber sprechen, und das werden wir ausführlich, denn es ist absolut notwendig, beim Barte des Josef, was war denn bitte im Gesicht von Josep Eles los?
Ja, deshalb sage ich auch zwei neue Spieler. Ich habe ihn kaum wiedererkannt, den Josep Eles. Der Bart war ab und gefühlt dachte ich, huch, sind da jetzt auf einmal, ja, nicht nur der junge Timo Hübers, gut, das Gesicht kannte man noch von früher, aber jetzt auf einmal noch ein neuer Innenverteidiger. Nein, es war Eles. Ohne Bart.
Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so aussieht. Also jetzt keine Sorge, lieber Josep Eles. Du bist ein wunderbar aussehender junger Mann. Aber ich hätte halt echt gedacht, dass der andere Gesichtszüge hat.
Ja. Aber offenbar hat es geholfen. Also ein Wahnsinnsspiel, gerade in seiner Zweikampfführung, was Eles da hingelegt hat. 86% gewonnene Zweikämpfe. Jedes Kopfballduell hat er gewonnen. 8 Kopfballduelle geführt, 8 Kopfballduelle gewonnen. Ein richtig kampfstarkes Spiel. Und ich gehe jetzt einfach mal direkt, springe über zu Timo Hübers. Der hat nämlich auch richtig, richtig gute Quoten gehabt. Aber vielleicht, du kennst den Timo ja ganz gut, Christian, hast du mir erzählt.
Er ist mir zweimal beim Limmern auf der Limmerstraße begegnet. Da war er mit einer Gruppe von Freunden jeweils unterwegs und hat wahrscheinlich ähnlich den Abend verbracht wie wir. Und witzigerweise hatte ich kurz bevor das erste Mal passiert ist, irgendwo im Transfermarkt.de Forum von irgendwem gelesen, der geschrieben hat, dass sich der Timo Hübers doch auf der Limmerstraße öfters mal rumtreibe. Ja, es gibt schlimmere Orte, um eine Verletzungszeit zu verbringen. Die schönen Stunden am Abend, die mögen wir ihm auf jeden Fall gönnen, aber einen viel besseren Eindruck macht er doch auf dem Platz. Er hat sich zweimal das Kreuzband gerissen. Ich weiß nicht, ob erst das linke oder dann das rechte, aber es waren auf jeden Fall beide nacheinander. Und es ist doch absolut verrückt, wie stark der nach nur 2 Wochen im Mannschaftstraining wieder zurückkommt. Als wäre er nie weg gewesen. Das ist wieder so ein... bei Edgar Pripp dachten wir am Anfang erst, boah, der kommt ja schon wieder zurück und gleich haben wir wieder Leistung. Und dann hat sich herausgestellt, vielleicht hat ihn die Leidenszeit doch etwas mitgenommen. Ich glaube nicht, dass es bei Timo Hübers der Fall ist. Der ist wieder direkt in Topform auf dem Platz. Super stark in den Zweikämpfen, robust mit dem Körper. Bis auf einen kleinen Wackler, sicher im Spielaufbau. Als wäre er nie weg gewesen.
Ja, du sagst es. Wenn man sich seine Werte nochmal genauer anschaut von Timo Hübers, der hat hier auch eine Zweikampfquote von 72%. Sicherlich Innenverteidiger haben immer tendenziell höhere Zweikampfquoten. Die liegen in der Regel nie unter 50%. Dennoch so 72%, das ist, um mal so einen Referenzwert zu nennen, der Durchschnittswert, den Salif Sané früher hatte bei uns über die Saison hinweg. Ist also nicht so schlecht, was Timo Hübers da abgeliefert hat gegen Bielefeld. Und ja, sein letztes Spiel von Timo Hübers, das war ja bei der Partie Bayer-Leverkusen gegen Hannover 96. Damals spielten wir noch erste Bundesliga. Am 12. Mai 2018 war Hübers das letzte Mal auf dem Platz. Das ist jetzt ja 1 Jahr und 9 Monate her.
Das ist Wahnsinn. Ich muss ja, also, es war jetzt ja nicht so, als hätte er vorher schon die wahnsinnig große Karriere gehabt und viel Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Der ist halt schon relativ schnell Stammspieler bei uns geworden, aber nachdem er das wurde, hat er sich auch relativ schnell danach direkt verletzt und der war einfach komplett weg vom Fenster und kommt jetzt wieder in die Startelf direkt. Nach, wie gesagt, nur 2 Wochen im Mannschaftstraining und liefert so eine Leistung ab. Das ist einfach so beeindruckend. Das ist richtig, richtig krass und ich bin hochgradig beeindruckt und einfach sehr, sehr glücklich darüber, dass er zurück ist und ich glaube, er wird eine echte Alternative in unserer Innenverteidigung werden und sein.
Das für mich freut es auch menschlich für ihn. Er hat ja wirklich eine enorme Leidenszeit gehabt und wie er in einem Interview mit Matzaks Medien ja auch einmal herausgestellt hat, er stand eben manchmal während seiner Reha auch irgendwie dann psychisch an dem Punkt, wo er gesagt hat, das wird nichts mehr. Und also quasi vor der Resignation zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn mehr, wofür quäle ich mich hier überhaupt, ich werde nie mehr auf dem Platz stehen. Und wenn man dann eben dann doch dieses Comeback noch hat und dann auch gleich so ein gutes Comeback, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gestimmt hat, aber trotzdem von der individuellen Leistung ein gelungenes Comeback feiert,
auch angstlos,
ist das eigentlich eine schöne Story. Ohne Angst.
Ja.
Ja, also der hatte keine Angst vor einer weiteren Verletzung, definitiv nicht. Und ja, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, wenn man mal bei Hannover 96 schaut. Der Hübers, das ist so ein richtiges Stehaufmännchen offenbar. Und wir haben ja auch noch zwei weitere, nämlich Philippe, der jetzt ja auch wieder fit sein wird gegen Kiel. Und den Sebastian Jung, der ja auch von Anfang an in der Startelf stand gegen Bielefeld. Der hat ja auch schon gefühlt dutzende Verletzungen gehabt, immer wieder zurückgekommen. Also wir haben da in der 96 Defensive mit Philippe, mit Hübers, mit Jung drei Stehaufmännchen, die sich durch nichts zurückwerfen lassen, beziehungsweise selbst wenn sie eben mal hinfallen, stehen sie wieder auf.
So, Dennis, was gibt es noch Bemerkenswertes zum Bielefeld-Spiel? Ich hatte drei Sachen. Zwei davon sind Personalien. Die erste Sache ist aber die Tatsache, dass wir gerade in den ersten 30 Minuten sehr engagiert gespielt haben und ich bin da überrascht gewesen, wie gut 96 mit den Platzverhältnissen klargekommen ist und wie sehr Bielefeld dominiert wurde. Der Tabellenführer wurde von uns dominiert eine Zeit lang und das finde ich doch schon mal einen guten Schritt nach vorne.
Absolut, das sah sehr, sehr gefällig aus, was wir gezeigt haben. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass vielleicht Bielefeld mehr mit den Platzverhältnissen zu kämpfen hatte als wir. Trotzdem, ja, sah gut aus, keine Frage.
So, Punkt Nummer 2 und 3, Hendrik Weidand ist zurück, leider noch relativ wirkungslos, aber was will man noch erwarten, wenn er an der Stelle eingewechselt wird?
Gut, er wurde eingewechselt, ja. 13 Minuten vor Schluss.
Und Simon Stehle hat sein zweites Profispiel gemacht.
Diesmal leider ohne Tor.
Das stimmt.
Aber man merkt schon auf jeden Fall bei der Taktik, dass Kutschak anscheinend ein Freund der Dreierkette ist. Wir haben wieder eine Dreierkette hinten erlebt mit quasi drei Innenverteidigern, dieses Mal sogar mit Anton, mit Hübers und mit Elis. Am Spieltag davor hatten wir ja die Dreierkette hinten etwas überraschend mit Bakalorz, der ja jetzt nicht dabei gewesen ist. Man sieht aber daran ganz stark, dass Kutschak also eher auf so dieses Spielsystem 3-4-3 oder 3-5-2 zukünftig setzen will. Und die Rolle der Außenverteidiger, das sind dann eben keine klassischen Außenverteidiger mehr.
Wingbacks nennt man das,
sondern Wingbacks, nennt man das so jetzt im offiziellen Neudeutsch der Fußballsprache.
Ja, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland angekommen ist, aber
ja, auf jeden Fall, Jannes Horn kommt das schon sicherlich auch auf seiner linken Außenbahn dann entgegen. Und ich fand auch, dass Sebastian Jung ein sehr ordentliches Spiel gegen Bielefeld gemacht hat.
Er hätte fast zwei Tore durch Flanken erzielt.
In den ersten 10 Minuten, ja.
Ja, wobei das erste war sogar ein richtiger Schuss eigentlich, ja. Mir ist gerade noch was aufgefallen, wo du Bakalorz erwähnt hattest. Dominik Kaiser, gerade mal ein paar Wochen in Hannover und schon Kapitän.
Ja, zumindest stellvertretender Kapitän gewissermaßen. Bakalorz war ja nicht dabei, in Bielefeld stand ja auch neben Kader und Kaiser hat die Binde getragen. Edgar Pripp saß ja nur auf der Bank, deshalb der Vizekapitän stand nicht auf dem Spielfeld und eigentlich hätte ich erwartet, jetzt rein so von der Hierarchie, dass dann Ron-Robert Zieler erstmal die Binde bekommt. Dominik Kaiser hat sie bekommen, Kutschak hat das damit begründet, dass er jemanden haben wollte auf dem Spielfeld als Feldspieler, der dann auch mal mit dem Schiedsrichter Situationen besprechen und diskutieren kann und dann die Autorität eben auf dem Feld hat. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich auch ein Fingerzeig dafür, dass Kutschak sehr zufrieden ist, wie Kaiser sich integriert hat und wie er auch die Mannschaft führt. Dafür muss man sagen, war Kaiser ja auch bei RB Leipzig bekannt, dass er versucht, innerhalb der Mannschaft durch eine ganz natürliche Ausstrahlung durch ein menschliches Miteinander Autorität zu gewinnen. Und offenbar ist er da auch im hannoverschen Team schon auf einem sehr guten Weg.
Und Waldemar Anton wäre mir noch eingefallen. Der war Kapitän und ist im Mannschaftsrat.
Ja, vielleicht ist es ja auch die Lehre, dass aus der Abstiegssaison, dass die Bürde damals, die Kapitänsbürde, zu groß und zu schwer war für Waldemar Anton damals und man ihm in der Abstiegssaison definitiv keinen Gefallen damit getan hat. Nicht umsonst hat Thomas Doll ja dann entschieden, Waldemar Anton damals die Binde wegzunehmen und sie an Marvin Bakalorz weiterzureichen.
Aber ist ja gar nicht so unklug. Da hat man einen etablierten Führungsspieler verpflichtet. Die Qualität, die wollte man ja auch explizit und darum wurde Dominik Kaiser auch verpflichtet und jetzt wird sie eben eingesetzt.
Ja, und jetzt müssen wir nur noch mal wirklich dann Spiele gewinnen. Mir machte das gerade so ein bisschen, nicht die spielerische Leistung macht mir Sorge, aber ich finde es gerade schon auffällig, dass wir jetzt in den letzten 4 Spielen 3-mal enorme Probleme mit der Schlussphase hatten.
Ja.
Wir haben gegen Wiesbaden das ganz späte Ausgleichstor kassiert. Gegen den Hamburger SV waren wir sehr unkonzentriert und auch das Tor gegen Bielefeld, das war auch wieder so ein halber individueller Fehler von Jannis Horn, der den Kopfball da in die falsche Richtung bringt. Und dann herrschte so ein bisschen auch wieder Unordnung in der Mitte bei Hannover 96, wobei man da jetzt niemandem explizit die Schuld geben muss. Aber uns fehlte einfach die Abgebrühtheit. Und deshalb haben wir jetzt auch nur 5 Punkte nach 5 Spielen. Das ist keine schöne Bilanz für das Jahr 2020. Also diesen Punkteschnitt von 1,0 pro Spiel, den müssen wir definitiv nach oben schrauben, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen.
Ja, du hast es gesagt, man nimmt sich selber die Butter vom Brot, man belohnt sich nicht. Und darum stehen wir noch da, wo wir stehen. Es gibt positive Tendenzen, die wollen wir mitnehmen ins Spiel gegen Holstein Kiel. Darüber sprechen wir nachher. Jetzt wollen wir gleich das Gespräch mit Frank Obermeier führen, dem Chef der 96 Traditionself, nach einer kurzen Unterbrechung.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Zurück bei 96 Freunde, der Hannover Podcast. Unser heutiger Gast ist wirklich eine feste Größe im Umfeld der Roten und wenn man das von ihm nicht behaupten kann, dann wohl von gar keinem. Denn unser Gast hat schon in der Jugend bei 96 gespielt und dann bei den Profis, aber nicht mit irgendwem in irgendeiner Profimannschaft, nein, mit so legendären Namen wie Jupp Heynckes und Hans Siemensmeier hat er zusammengespielt und ist den Roten bis heute erhalten geblieben. Dennis, wen hast du uns heute eingeladen?
Ja, ich habe uns einen echten Teamchef heute hier eingeladen. Lieber Frank, schön, dass es geklappt hat. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ja, Frank ist Frank Obermeier, der Teamchef des Traditionsteams von Hannover 96. Und wer sich so ein bisschen auskennt im Umfeld und in der Landschaft von Hannover 96 weiß, im Traditionsteam, da sind wirklich die ganz großen Namen zu Hause, wie Steven Cherundolo, wie Altin Lala, Christoph Dabrowski, Dieter Schatzschneider, Carsten Linke und. Du selbst warst ja auch mal aktiv als Spieler bei Hannover 96. Ende der 60er hast du mit einem ganz, ganz Großen zusammengespielt, der ja später nicht nur als Nationalmannschaftsspieler, sondern auch als Trainer ja sich wirklich ja für immer in die Herzen der deutschen Fußballfans ja nicht nur gespielt, sondern auch trainiert hat.
Jupp Heynckes, ja. Der war damals bei uns Spieler. Da kam ich gerade aus der Jugend, da habe ich in der Amateure den Sprung sofort geschafft und war dann im Profikader. Und da habe ich mich damals aber schwer verletzt. Da war Horst Butz Trainer, dann kam Schick Tschaikowski aus Bayern. Und wie gesagt, da habe ich mich schwer verletzt. Ich sollte das erste Spiel mit 19 Jahren gegen Schalke machen. Da waren 70.000 Zuschauer hier. Und habe mich zwei Tage vorher beim Spiel in der Amateure um DFB-Pokal in Hameln ganz schwer verletzt. Und naja gut, dann musste ich erstmal ein halbes Jahr Pause machen. Und ja, dann ist die Geduld natürlich auch beim jungen Spieler da gewesen. Und ich lebe von einer Ungeduld. Also ich bin kein ungeduldiger Typ. Bei mir muss alles ratzfatz gehen. Das wissen nun auch die Spieler. Und ja, da hatte ich ein paar gute Angebote und bin dann nach Belgien gegangen für 4 Jahre. Und ja, nach 4 Jahren, ich wurde in Belgien nochmal Vater mit meiner Frau. Also meine Frau hat dort ein Kind geboren, der Mirko. Und das war das zweite Kind. Und dann habe ich gesagt, weil ich auch ein bisschen Heimweh hatte zu meinen alten Kameraden von früher. Und bin dann zum OSV gewechselt, weil 96 eine andere Philosophie hatte. Damals war Hannes Baldorf da als Cheftrainer. Der wollte mit ganz jungen Spielern seine Arbeit weiter fortsetzen. Ja, dann bin ich zum OSV gegangen und dort habe ich noch ein Jahr, ja, als Profi kann man sagen, spielen können. Ende der 70er Jahre war das.
Langes her, ja, das ist tatsächlich dann eine Zeit, in der Christian und ich noch nicht mal geplant waren, richtig, Christian?
Noch lange nicht, noch lange nicht.
Blicken wir doch einmal gemeinsam mit Frank nochmal auf das Bielefeld-Spiel zurück, auch wenn es mir gerade nicht so viel Spaß macht, um nochmal zurückzuschauen auf die Wasserschlacht gegen Bielefeld. Aber ja, vielleicht sollten wir das trotzdem einmal der Form halber tun.
Ich habe eine gute Einstiegsfrage dazu vielleicht. Frank, wie gut gefallen dir eigentlich solche richtigen Kampfspiele und Wasserschlachten? Ich muss sagen, ich bin da so ein klein wenig ein Feingeist und ich sehe lieber richtig schön Fußball anstatt Grätschen und ja, dass die Spieler dabei dann 3 Meter weit rutschen und so weiter. Wie hältst du das mit Wasserschlachten im Fußball?
Ja, fürchterlich. Natürlich hatten wir das früher auch. Früher, also vor 40 Jahren oder 50 Jahren, da gab es ja sowas immer. Da gab es auch keine Winterpause. Da spielten wir auf Schnee, auf Schneematsch und Wasser, Wind kam aus allen Richtungen. Nein, das sind auch keine schönen Spiele. Das macht auch keinen Spielerspaß. Zumal ich mit dem Mittelfeld im Mittelfeld spielte. Und ich sage mal so, das Leder war von mir immer ein Freund oder eine Freundin. Manchmal zog ich das Leder auch vor einer Frau vor. Das ist einfach so in einem Spiel. Und obwohl ich mit Frauen natürlich keine Schwierigkeiten hatte, habe auch eine sehr hübsche Frau. Das ist ein großes Glück, dass die auch auf meinen ganzen Tugenden vom Fußballsport stillhält. Das gibt's ja heute selten, dass man über 50 Jahre in einer Ehe ist. Mein ganzer Freundeskreis, auch die Ex-Profis, ja, da ist die Hälfte mindestens geschieden oder hat schon die zweite, dritte Frau. Und von daher halte ich von diesen Spielen, um nochmal auf das Spiel zu kommen, das ist einfach Glück. Da bleibt ein Ball auf der Linie, du kannst kein Doppelpass spielen und du rutscht aus, die Ballannahme ist schwierig. Also es ist viel Glück dabei. Also da gebe ich dir schon recht, wenn du sagst, solche Spiele sehen wir alle nicht gerne. Aber so ist das. Ja.
Wobei man muss vielleicht sogar sagen, das sah ja gerade am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich würde sagen, die 96-Spieler haben ja noch das Beste daraus gemacht und teilweise fast schon beeindruckende Spielzüge für die Platzverhältnisse an den Tag gebracht. Oder wie hast du das gesehen?
Nein, das ist auch ein großer Verdienst, was ich auch, ich höre mich auch mal um, mit Ex-Profis, die dicht dabei sind, wie zum Beispiel Dieter, der also auch von dem Trainer schwärmt, der aus der Truppe was gemacht hat. Obwohl der Doll auch zuletzt die Truppe sehr gut im Griff gehabt hat. Und da hätte man, aber hätte, das ist immer hätte, weil ich ja zu Kind auch einen sehr offenen Draht habe, kannst du ihm alles sagen. Und das ist vielleicht auch von mir die Stärke, dass ich das sage, was ich auch denke oder fühle. Und hätte schon gern gesehen, wenn der Doll es weitergemacht hätte. Man hätte danach, wenn es nicht gelaufen wäre, ihn immer noch kündigen können oder eine andere Lösung suchen müssen. Aber dann hat man sich für Slomka entschieden. Und auch das mit Zieler und mit Esser, das kam auch nicht so gut an, denn Esser war hier schon ein sehr starker Torwart. Aber der Schlaudorff hat sich dann dafür entschieden, dass er noch als Sicherheit, warum auch immer, den Zieler geholt hat. Und ja, man muss jetzt sehen, wir können jetzt so viel philosophieren. Wir haben gut gespielt. Fakt ist immer, und das ist es beim Fußball, am Ende nach 90 oder 95 Minuten, Schiedsrichter pfeift ab, da steht das Spiel 1-0 für Bielefeld. Und was nutzt dir da? Die ersten 30 Minuten wunderbar gespielt. Für die Moral ist das gut. Und wenn sie daran knüpfen könnten gegen Kiel und schießen dann ihr Kiel ab, dann kann es vielleicht nach oben gehen. Aber wenn du das Spiel am Montag verlierst, ja, wir haben alle gesagt, Braunschweig steigt nicht ab, KSC steigt nicht ab, München 60 steigt nicht ab, Duisburg, da gibt es ja so viele Ex-Bundesliga-Clubs und man sieht ja, wie die sich schwer tun in der dritten Liga wie auch in der zweiten Liga.
Teilweise mittlerweile in der vierten.
Ja, und Kind hat auch sehr viel Geld wieder zur Verfügung gestellt und normalerweise haben wir gerechnet, dass wir unter den ersten fünf sind. Und jetzt sind wir unter den letzten fünf. Also irgendwas stimmt da nicht.
Ja. Findest du denn, dass genug in den Kader wirklich investiert wurde? Du meintest gerade, Kind hat viel Geld zur Verfügung gestellt. Als äußeren Betrachter hatte man doch eher den Eindruck, dass die Investitionen im Sommer in den Kader viel zu gering ausgefallen sind. Dass der Kader eben nicht ausreichend verstärkt wurde, sondern eigentlich nur etwas ja aufgefüllt durch B-Kräfte. Das war zumindest der subjektive Eindruck vieler Fans und die ja, Hinrunde, die ja nicht so erfolgreich lief, hat ja diesen Eindruck auch erst einmal bestätigt. Findest du, dass im Sommer genug getan wurde?
Naja, Fakt ist erstmal eins, dass wir Spieler haben oder wir sind die dritt-, viert-, teuerste Truppe in der zweiten Liga.
Stimmt,
das ist ja. Fakt, was da für Leute nun geholt wurden, dazu kann ja Kind nicht. Also ich möchte ihn immer wieder verteidigen, weil ich weiß, wie dieses Geschäft sehr schmutzig auch läuft, dass jeder seinen Eigennutz sieht. Und wenn Kind nun zugesagt wird, das ist ein toller Spieler, der passt menschlich und spielerisch rein, der bringt uns nach vorne, da haben wir eine große Chance, wieder in die erste Liga zu kommen. Ja, was soll denn Kind da sagen? Soll er sagen, dem Manager glaube ich nicht, dem Trainer glaube ich auch nicht, dann kann er es gleich selbst machen. Mhm. Also ich glaube, Kind hat zu viel Vertrauen diesen Leuten gegeben und das sehen wir ja schon die letzten Jahre. Das ist ja ein schleichender Prozess. Das ist ja jetzt nicht die letzten zwei Jahre. Wir haben ja die letzten fünf, sechs Jahre zum größten Teil voll daneben gelegen mit Spieleinkäufen. Was wir gekauft haben, wurden wir nur billig los. Aus der Jugend kam auch wenig. Also das kommt jetzt durch den neuen Trainer, sage ich mal, der gibt sich schon sehr viel Mühe. Der, also wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn persönlich nicht. Aber ich glaube, dass da schon was kommen könnte. Was Positives. Und wir reden, wir haben uns gesteigert und es ist besser geworden. Wir sind stabiler. Deswegen musst du Punkte haben.
Da klingt jetzt sehr viel Enttäuschung so bei dir durch über, ja, über das Duo Mirko Slomka und Jan Schlaudorff. Kann man das so sagen?
Ja, Enttäuschung will ich jetzt nicht gegen die beiden Personen sagen. Aber es ist ja nun mal so, dass die beiden den Kader ausgesucht haben oder haben sich für Spieler entschieden, wo sie dann auch letztendlich zu Kind gesagt haben, das sind die richtigen Leute. Und die schlugen dann nicht ein. Aber das sind ja nicht nur die gewesen. Das war ja davor auch schon die letzten Jahre. Wir haben also mit den Spieleinkäufen, jetzt sage ich es mal ganz lieb und nett, sehr viel Pech gehabt. So, den letzten Jahren. Also, so ist das nun mal. Es waren andere auf dem Markt. Warum holt Freiburg oder Bielefeld? Bielefeld ist das Beste. Die habe ich hier bei uns gesehen. Da haben die gewonnen. Da kannte ich bis auf zwei Spieler überhaupt keinen. Und die haben gespielt, ja, ein Fußball, so wie wir den an und für sich in Hannover wünschen, mit großen Pässen, mit Eröffnung, mit Doppelpässen, mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Das war eine Spielfreude, was Bielefeld hier gezeigt hat. Und wir waren uns damals einig, wenn die das durchziehen, dann stehen die am Ende ganz, ganz oben. Mehr konnten wir auch nicht sagen. Es hätte ja auch ein Glücksspiel gewesen sein können, wo sie mal einen guten Tag gehabt haben. Aber wir haben sie dann anders auch beobachtet. Und die haben ja nicht umsonst 6-0 letzte Woche gewonnen. Also vor dem Spiel gegen Regensburg war das. Und haben in Fürth gewonnen, 4-2. Also das kommt ja nicht von ohne her. Also die haben bessere Spieleinkäufe ohne große Namen geholt als wir. Hm. Und das ist noch klar, dass Kuhn sauer ist, wenn er resümiert und sagt, wir haben 34 Millionen miese gemacht. Ja, wo soll er denn noch das Geld herholen? Er kann die Leute nicht holen. Da hat er überhaupt keine Ahnung von.
Bevor wir uns vielleicht dann auch zu sehr noch in die Finanzen reinsteigen, lass mich doch mal eine generelle Frage so ein bisschen stellen, weil du ja auch gerade die Strukturen ansprichst und das finde ich eigentlich viel spannender, weil man da auch mal ein bisschen in die Zukunft noch schauen kann und nicht immer nur in die Vergangenheit. Du hast ja angesprochen, es gab auch durchaus viele Fehlentscheidungen, die eben von den verantwortlichen Personen, von den Sportdirektoren, von den Cheftrainern getroffen wurden. Und ein klassischer Vorwurf, den Martin Kind sich ja auch immer mal wieder dann anhören muss, ist, dass er ja selbst diese Sportdirektoren und Cheftrainer auch eingestellt hat. Ist es deiner Meinung nach vielleicht dann jetzt auch der Punkt gekommen, wo man sagen müsste, man täte sowohl Hannover 96 als auch dann Martin Kind eingefallen, wenn man einen operativen Sportgeschäftsführer holen würde, der sich eben um solche Sachen wie Cheftrainer einstellen, Cheftrainer entlassen, Kaderzusammenstellung in Absprache mit einem Sportdirektor selbst operativ machen würde, sodass Martin Kind sich wirklich mehr auf eine repräsentative Rolle beschränken könnte, würde das seiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt ja Sinn machen oder wäre dieser Zeitpunkt vielleicht dann auch mal gekommen mit Blick auf nächste Saison?
Ja, natürlich, das weiß er ja selbst auch. Also ich war dafür im Frühjahr schon. Ich hatte ein Gespräch, ich treffe mich ein, zwei Mal im Monat, treffe ich mich mit Martin Kind, wir tauschen dann aus, viel privat auch, er ist ja nur 3 Jahre älter. Er hat auch zwei Kinder, ich habe 3 Kinder, aber sein Sohn führt seine Firma jetzt, mein Sohn führt meine Firma. Ich habe 6 Enkelkinder, er hat glaube ich 2 oder 3. Also es liegt vieles beieinander. Er hat natürlich nicht so viel Ahnung wie ich vom Fußball, aber er hat von Finanzen. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir kriegen ja die Zulassung für den DFB, für die erste, zweite, dritte Liga, locker, immer locker, weil er auch sein Freund Dirk Rossmann, der Millionen zur Verfügung stellt. Ich glaube, die ersten 2 Tresore sind schon alle. Vielleicht gibt es noch 3 oder 4 Tresore, wo man noch mal beigehen könnte. Aber ich war im Frühjahr schon dafür und habe ihn gebettelt und gebittelt, dass er sich an Leute wie zum Beispiel Stibich Hirundolo und Altin Lala wenden soll, die nicht nur vom Fußball, vom jetzigen Markt ein Wahnsinnswissen haben und sind ehrliche Typen. Die haben es beide nicht nötig, weil es beiden denen finanziell super gut geht. Wenn es super gut geht, kann man sagen, wohlhabend. So, und das sind so ehrliche Leute. Und wenn er sich von diesen Leuten beraten lässt, Und dann kommen die da noch dazu. Also vielleicht der ein oder andere noch aus meinem Traditionsteam. Wenn er sich von so 4, 5 Leuten beraten lassen würde, ernsthaft, ich glaube, dann bräuchten wir auch nicht einen großen Manager. Dann bräuchten wir keinen großen Manager. Dann würde die könnten, da bin ich fest von überzeugt, eine Mannschaft oder einen Kader zusammenstellen, der erstligawürdig ist. Bin ich fest von überzeugt. Ja.
Es war ja auch mal im Gespräch, dass Stevie Chirandolo und Altin Lala letzten Sommer, sie waren ja vorstellig geworden bei Martin Kind mit einem Konzept. Das kam ja dann letzten Endes nicht zur Zusammenarbeit und nicht zur Umsetzung. Aber ich höre so bei dir zwischen den Zeilen raus, dass du auch glaubst, da ist jetzt ja die Zeit für einen Generationenumbruch ist jetzt gekommen. Da müsste man jetzt jüngere Leute wie Stevie Chirandolo und Altin Lala auch mal ans Ruder lassen.
Ja, dafür habe ich mich ja stark gemacht. Im Frühjahr schon letzten Jahres. Und ich habe dann mit Herrn Kind nochmal im Herbst, ja, das war im September, Oktober, so ungefähr in die Zeit, da habe ich ihn auch nochmal gebettelt, dass er sich mit den beiden unbedingt zusammensetzen soll, was auch getan wurde. Das weiß ich, weil ich zu beiden Spielern auch einen tollen privaten Draht habe. Gerade auch zu Altin, wo ich schon sagen kann, obwohl er mein Sohn sein kann, dass wir Freunde sind. Also Freunde, das sagt man ja nicht so. Da ja. Muss schon eins geboten werden. Und wir beide kennen uns jetzt recht gut seit 10 Jahren und kennen uns seit 20 Jahren. Und ich war so überzeugt, weil wir auch viele Verbindungen haben, Netzwerke haben und weil sie Hannover auch kennen. Und sie wissen, was bei uns fehlt. Aber es kommen irgendwelche Manager oder wer auch immer, die werfen uns hier Spieler vor. Ich nenne jetzt überhaupt keinen Namen, die so gepriesen werden und die spielten aber das letzte halbe Jahr gar nicht. Kosten aber, und dann sagt man, recht günstig für 6,9 Millionen oder 10 und sage ich mal jetzt ganz flapsig und brachten gar nichts. Und dann, wenn du solche Leute wieder weggeben willst, ja, wer kauft denn sowas? Also machst du da wieder miese und da fragt sie natürlich Kind, welche Leute stelle ich hier überhaupt ein? Ich gebe das Geld und glaube, dass du Ahnung hast vom Fußball und versprichst mir, du besorgst mir für dieses Geld 4, 5 exzellente Spieler, die charakterlich auch zu uns passen, die uns weiterbringen. Ja, und dann sehe ich, dass die nicht, jetzt nicht sagen, gar nichts können, aber wo man maßlos so enttäuscht ist und sagt, wieso gibt man für solche, ja, Oldies kann man bald sagen, die könnten bei mir in der Tradition spielen. Aber vielleicht würde ich sie da auch nicht nehmen, weil sie das dann sehen. Das ist so. Nein, man ist da schon sauer. Und darum ist man so weit weg von 96. Und dieses Ganze, was man dann auch liest, auch wie ich in Spanien jetzt war, für anderthalb, knapp 2 Monate, da stand ja nur Schlechtes drin. Also die Spanier haben mich auch gebracht. Was ist denn da überhaupt los bei euch? Und dann musst du natürlich Notlügen machen. Ja, wir sind im Umbruch. Zweite Liga ist nicht einfach. Also alles so Notlügen. Du könntest hier in Hannover immer noch eine großartige Truppe formen. Nur du musst die richtigen Leute haben, die das Herz auch haben und die vor allem nicht nur sich sehen, sondern den Verein sehen, weil sie es vom Geld her nicht nötig haben. Und da ist Stevie und all die richtigen Leute. Ja, da bleibe ich auch bei.
Ist es auch so, weil die eine 96-Vergangenheit haben? Wie wichtig ist das für Hannover 96 gerade, dass die Leute holen?
Gut geht, ist das ganz wichtig. Wenn du 96er warst, guck mal, die spielten nun, ich weiß das gar nicht mehr, 14 Jahre, 15 Jahre und waren immer Stammspieler und haben immer ihre Leistung. Das mal ein paar schwache Spieler, weil sind ja jeder Spieler. Aber die waren immer 96 verbunden und sind auch vom Charakter her ganz saubere Typen. Also ich glaube schon, dass mit solchen Leuten, dass du da was aufbauen kannst. Und Dieter, lass ihn sein, wie er will. Er ist manchmal sah wie so ein Teddybär. Stapft er so mit Kind, da sieht ja Kind aus, als wenn das, naja, was weiß ich. Er ist ja ein Drittel, ist ja Kind von dem Dieter. Aber Dieter hat Fußball-Ahnung. Und wenn er sich mit diesen Leuten zusammensetzen würde, mit Altin und mit Stevie und vielleicht noch zwei, drei dazu. Da kann man ja den Michael Tarnert mit zunehmen. Oder wir haben genug fähige, gute Leute. Selbst ein Carsten Suhrmann, der nun schon zu den alten Eisen zählt, selbst der hat Fußball-Ahnung. Und der könnte auch seinen Senf da mal reinbringen, ohne dass es dafür Geld gibt. Also das wäre für mich besser, als wenn man von außerhalb irgendwelche Leute holt, die Punkt A Hannover nicht kennen. Die schwärmen ja alle. Hannover ist eine schöne Stadt. Hannover, der Maschsee und das Stadion einmalig und dies bla bla, das kennen wir doch alles. Ja, und darum sind auch die Tresore immer leer. Am Ende der Saison ist der Tresor leer. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Dirk hat und Martin, wie viele Tresore die noch haben. Also ich hätte diesen ganzen Zirkus schon lange nicht mehr gemacht. Ehrlich.
Wenn du jetzt Martin Kind einen Rat geben würdest, wie würdest du das Management von Hannover 96 für die kommende Saison aufstellen?
Ja, das ist jetzt schwierig, da fragst du mich. Also das ist ja auch nur von mir ein Wunschdenken. Da gibt es vielleicht 5, 6 andere, die würden wieder sagen, der Obermeier spinnt, ich hätte lieber den oder den. Also ich hätte schon wieder gerne hier in Hannover, weil er auch unwahrscheinliche Netzwerker, das ist das Wichtigste mit, und hier gute Arbeit gemacht hat, Ricardo Mohr, um nur mal einen jetzt zu nennen. Dazu den Altin Lanner, dazu Stevie Chirundolo. Man muss jetzt mal wissen, wie der Trainer jetzt hier das bis zum Saisonende macht. Wenn der es gut macht, warum soll das Stevie nicht zustoßen? Und auch ein Dabro als dritter Trainer, als Co-Trainer. Und dass die sich zusammensetzen. Ich glaube, dass dann hier keine abgefragte Spieler, die ja die letzten 1,5, 2 Jahre noch Geld machen wollen. Also das Vertrauen hätte ich zu denen mehr. Ja, ganz klar. Das würde ich auch Kind raten. Schatzschneider, Altin, Stevie, Ricardo Mohr, das wären alles für mich Leute, die in Hannover was aufbringen würden. Ja, bestimmt.
Ricardo Mohr, also als so eine Art ja, Sportvorstand oder Sportgeschäftsführer, flankiert von Altin Dahler und Steven Chirundolo. Und ja, Martin Kind könnte sich dann endlich, du hattest es ja auch schon angesprochen, dass er das durchaus auch selbst möchte, sich dann ein Stück weit aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen.
Ja, operativ, das ist immer so leicht gesagt. Dass er das letzte Wort haben will, das leuchtet mir ein. Das hätte ich bei so viel Geld auch. Aber er würde sich auf jeden Fall leiten lassen. Er würde sich bestimmt positiv leiten lassen. Und wenn Kind Erfolg nur im Ansatz sieht, dann kann man viel mehr von ihm noch kriegen. Er möchte doch selbst den Erfolg haben. Es ist doch nicht so, dass er ein Dickkopf ist und sagt, das mache ich nicht und den möchte ich nicht. Und der. Aber es sind auch zu viele, die ihm querkommen. Das weiß ich genau. Ich möchte da auch da keine Namen nennen. Die sagen, Martin, ob es die oder du, ich habe jetzt da einen, der ist eine Bombe. Der war früher mal bei Bayern oder der war bei Chelsea London, den aber keiner kennt und wo dann ein Kind schwach wird und sagt, ja, Mensch, meinst du, so stelle ich mir das ungefähr vor, ja. Und das hat er bei diesen Leuten, die ich schon mehrmals genannt habe, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Als Schlusssatz, weil wir das hier jetzt beenden wollen. Wenn Kind und Rossmann Schluss machen, dann gehen in Hannover die Lichter aus. Das kann ich euch schon prophezeien. Das Urteil, das kann ich mir erlauben. Ja, so ist das. Und mit Kind kann man über alles reden. Das ist ein lieber, netter Typ. Der kommt manchmal kommt da nicht gut drüber. Manches Mal sagt er auch etwas, wo ich ihm selbst sage, oh, das hätten sie doch gar nicht sagen brauchen. Das kommt gut, überhaupt nicht an. Die Leute können das nicht verstehen, wie das auch mit dem Zuber gelaufen ist, aber da will ich jetzt nicht mehr nachkarren. Das sieht er auch ein, dass er Fehler gemacht hat. Und aber wie gesagt, ohne Kind wäre Hannover, glaube ich, in der Regionalliga. So.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Zu Gast ist Frank Obermeier, der Teamchef der 96 Traditionself. Und genau über die sollten wir unbedingt mal sprechen.
Ja, lieber Frank, wer gehört zu den aktivsten in der Traditionsmannschaft?
Es kommen ja immer wieder neue Leute zu, weil wir ja Jüngere brauchen. Und da hilft mir natürlich jetzt insbesondere in der Generation Altin Lalla, der auch von mir die Vertrauensperson ist. Ich fing ja mal vor 20 Jahren, kann man jetzt sagen, an mit den Altprofis Klaus Bonsack, Freddy Heiser. Und die haben mich damals gebeten, ob ich das nicht weiterführen könnte oder neu gründen könnte. Und dann kam noch mein großes Glück dazu, dass der Präsident damals Martin Kind war oder wurde. Und zu Martin Kind hatte ich sofort vom ersten Tag an guten Draht, obwohl ich ihn überhaupt nicht gekannt habe.
Wann war denn das?
1999 so, ja, 98, 99.
Und seitdem bist du durchgängig der Teamchef?
Durchgängig, ja. Normalerweise kann man sowas nur 8, 9 Jahre machen und dann bist du total platt, weil das nicht ein Trainerposten ist, sondern du kannst ja nicht Strafkataloge ausführen oder irgendwelche Sachen fordern. Du musst also viel Spaß dabei haben. Du musst selbst Profi gewesen sein, um dich auch in die Leute oder in die Spieler richtig einzuführen. Da muss ich sagen, das fiel mir an und für sich überhaupt gar nicht schwer. Nein, weil ich auch die Sprache der Spieler spreche.
Ja, Altin Lalla, Steven Cherundolo, das sind ja Namen, die haben 1998, 99 ja gerade erst selbst als ganz junge Spieler angefangen bei Hannover 96 ihre Karriere zu starten. Und jetzt spielen sie bei dir in der Traditionsmannschaft. Das ist ja schon ein Stück weit kurios.
Naja gut, das kam daher, weil ich schon immer einen guten Draht zu den Profis hatte. Altin kam damals aus Fulda und Stevie war Student. Der kam aus Amerika und das waren damals noch die jüngsten Spieler. Und es war aber eine ganz tolle Truppe. Damals ja auch von der zweiten in die erste Liga stiegen die ja auf mit Jan Schimak. Und den hätte ich natürlich auch heute noch dabei. Aber der ist noch bis vor kurzem Profi gewesen. Und ich hoffe, dass er eines Tages auch mal bei uns spielen wird. Aber es haben ja so viele bei uns gespielt. Von selbst Martin Kind konnte ich damals überzeugen, dass er mal bei uns ein Spiel macht, hat auch ein Tor geschossen. Nur was ich ihm damals gesagt habe, dass wir Spieler ohne Armbanduhr spielen. Und Martin Kind lief dann mit einer Armbanduhr auf und ich habe ihm gesagt, warum er mit Armbanduhr spielen will. Ja, er möchte nach 10, 20 Minuten raus. Denn ich bin jetzt hier Chef. Und er sagte auch, lassen Sie mir doch die Uhr. Da weiß ich wenigstens, wie lange es noch ist. Und das Dolz ist, er spielte damals voll durch und spielte auch recht gut, was ihm gar nicht zugetraut hätte. Und naja, so hat sich das Ganze ergeben. Und wie gesagt, ich hatte gleich von Anfang an einen tollen Draht zu Martin Kind. Sonst hätte ich das überhaupt gar nicht mehr so lange gemacht. Also wenn ich irgendwelche Fragen habe oder Sorgen, Nöte, gerade finanzieller Art, da brauche ich nur bei Martin Kind anrufen, dann hilft er mir sofort. Und das ist auch sehr wichtig, gerade wenn wir Fahrten machen, wir sind ja überall schon gewesen, also auf Fuerte zweimal, in Polen, auf Mallorca. Wir wollen jetzt natürlich in der Türkei fünfmal zu einem riesengroßen Turnier. Ich plane jetzt gerade mit Altin zusammen ein Spiel für die Erdbebenopfer in Albanien. Und auch da hat mir Kind grünes Licht gegeben. Also er wird für uns, wird er die Flugreisen zahlen. Das ist natürlich auch toll. Und Altin soll natürlich Nationalelf dort aufstellen. Und dann werden wir wohl in Tirana spielen. Das ist jetzt so, was wir uns vornehmen, beziehungsweise ich mir vornehme. Also ich mache alles, ich mache die Planung, Organisation, rede dummes Zeug während des Spiels, vor dem Spiel, denn das muss man alles mit sehr viel Spaß machen, sonst geht das gar nicht. Denn das waren ja alles mal ganz große Spieler und ich komme mit allen prima aus, ja.
Es geht bei den Spielen der Traditionself schon sehr um den Benefizgedanken und dass in dem Rahmen gespielt wird, oder?
Ja, wir spielen natürlich auch Turniere gegen andere Profiklubs, Borussia Dortmund, Gladbach, Inter Mailand haben wir ein Turnier gehabt, auch Fuerteventura, da war Inter Mailand bei oder in der Türkei war Galatasaray dabei, Beşiktaş, all das sind schon alles richtige Kracher. Und die Spieler, aber das ist wie eine große Familie. Das ist wunderbar.
Wenn du, lieber Frank, einmal deine aktuelle Elf der Traditionsmannschaft unseren Hörern mal erzählen würdest, wer würde denn jetzt aktuell, wenn ihr zurzeit ein Spiel oder ein Turnier austragt, wer würde da in der ersten Elf stehen? Nenn uns doch mal ein paar Namen.
Naja gut, da ist erstmal der Karim Hagi. Weiß nicht, ob das noch für euch ein Begriff ist.
Natürlich. Aber ja, auf jeden Fall.
Ein feiner Kerl. Aber das sind alle, das muss ich sagen. Also von vornherein schon mal, ich habe eine unwahrscheinlich tolle, charakterstarke Truppe. Ob das Altin ist, Morten Jensen ist der Torwart. Wenn du so zwei Leute hast wie Karim Hagi und Morten Jensen, das sind natürlich Wände. Also da kommt nicht so leicht einer durch. Die sind alle so 1,90 groß. Und also von der Deckung her ist das schon mal das Fundament. Dann habe ich den Lars Fuchs, den Jan Rosenthal, der ist jetzt neu dabei. Björn Lindemann, wie gesagt, Altin Lager, Lala, Stibisch, Hundolo, Dabro. Wir wechseln ja. Ich habe einen Kader ungefähr von 30 Leuten. Und Martin Giesel, Martin Groth, das sind ja alle sagen. Günther Herrmann spielt noch ab und zu bei uns. Dann habe ich die deutschen Pokalsieger, Carsten Sohrmann, Kretschmer, Patrick Grün. Ja, und so wechseln wir laufend. Also ich habe genügend Leute, sodass wenn der ein oder andere mal nicht kann oder verletzt ist, denn die meisten sind ja auch Trainer oder Scouts. Und von daher, ja, ich habe also genügend Spieler. Der Otto Rehagels Sohn spielt bei mir. Der Jens Rehagel, der war natürlich noch kein Profi, aber der war ein guter Amateurspieler und ein toller, netter Typ. Und wer ist noch? Fabian Ernst.
Ja.
Kennt ihr ja auch. Und Michael Ruhe kann leider nicht mehr. Bastian Helbert spielt noch ab und zu mal mit. Ja gut, es gibt immer so Generationen, die einen sind. Das sind die jüngere Generation, ist jetzt wie gesagt Jan Rosenthal und Björn Lindemann, Lars Fuchs, Altin Lala, Stevie. Ja, und dann kommen die Alten ab und zu noch damit bei. Thomas Bredaric natürlich auch, der fällt mir auch gerade ein. Der spielt ja auch für uns.
Wie macht ihr das vor den Spielen? Bereitet ihr euch, trainiert ihr regelmäßig oder bereitet ihr euch vor den Spielen nochmal vor oder wie macht ihr das?
Nein, wir trainieren überhaupt nicht, weil die ja alle in anderen Vereinen spielen, in anderen Städten wohnen. Das heißt also, ich rufe die Spieler an, oder machen wir es mal so, die uns gerne spielen sehen wollen. Wir spielen ja auch für Geld und geben dieses Geld dann weiter an Spenden für die Kinderbult, die wir sehr fördern. Also bei mir, wir haben uns das vorgenommen, dass wir nur Kinder fördern wollen oder beziehungsweise was für Kinder machen wollen. Und da haben wir viele krebskranke Kinder gehabt, denen wir sehr geholfen haben. Und dann rufe ich die Spieler an, ob sie an dem Tag spielen können. Wir spielen meistens in der Woche oder Freitag, Sonntags, abends. Ja, und dann fahren wir auf die Dörfer oder fahren zu großen Turnieren. Da wird es natürlich Ernsthaftigkeit. Da ist die Ernsthaftigkeit gefragt. Weil du da gegen Ex-Profis spielst, da kannst du also nicht daddeln, da musst du schon mit einer guten Truppe kommen. Ja, zum Beispiel letztes Jahr waren wir hier im Januar in Hannover, da hat die Presse ein wunderschönes Turnier gemacht. Leider ist das dieses Jahr aus finanziellen Gründen, hat das nicht stattgefunden. Da war Borussia Mönchengladbach, da war Mainz dabei, der HSV, Wolfsburg, mit Träger und das war ein tolles Turnier und da sind wir Erster geworden, aber souverän Erster geworden. Ja, da hatte ich das Glück, dass Michael Danert konnte, dass Dabro konnte, dass Alting konnte. Das ist auch viel Glück, wenn du die Leute gerade frei hast, weil die ja auch nicht immer können. Dann haben sie auch eine Familie, dann werden sie auch krank. Das ist wie bei den normalen Menschen auch.
Ja, und du hattest ja auch mal mindestens zwei ehemalige Cheftrainer dann mit Daniel Stendel und André Breitenreiter bei dir im Kader, richtig?
Ja, ja. Ja, André Breitenreiter, der spielte bei uns noch bevor er zu Paderborn ging. Und ich glaube, zwischendurch hat er ein, zweimal bei uns mitspielen können. Dann hat er sich aber auch verletzt. Und Daniel Stendel, der ging dann ja leider nach Barnsley. Kam aber dann im Sommer zu uns und spielte dort dann auch bei mir. Also wenn ich mich bei denen melde, die kommen fast alle. Wie gesagt, nur es muss passen, wenn sie jetzt Trainer sind. Thomas Bredaric war ja ein Airport-Trainer. Der hat jetzt natürlich wieder Zeit, weil er jetzt zurzeit arbeitslos ist. Stevie macht jetzt gerade seinen Trainerschein und den hoffe ich und wir wünschen alle, dass der mal hier in Hannover Cheftrainer wird.
Also, ja.
Auch persönlichen Wunsch, weil das auch einer ist, der vom Charakter her super da reinpasst und der auch Menschen gut führen kann. Der hat ein sehr gutes Herz auch. Ja.
Steven Chirandolo wird also in 2, 3, 4 Jahren der nächste Cheftrainer von Hannover 96 sein, sagst du?
Ich würde, glaube ich, gar nicht mehr so lange warten, so in 3, 4 Jahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der in 1 oder 2 Jahren, man muss jetzt mal sehen, wie sich das Ganze bei 96 überhaupt da entwickelt. Wir haben ja nun in Bielefeld verloren, da waren sie recht gut. Also auf jeden Fall weitaus besser als vor 2, 3 Monaten. Und der Trainer jetzt, den ich nicht persönlich kenne, macht zurzeit seine Arbeit sehr gut. Also das, was ich auch höre. Und ja, wir stehen aber da unten. Es ist ja nicht, wir spielen zwar gut, aber haben verloren. Darum dürfen wir am Montag, müssen wir gegen Kiel. Das ist eben dieses Schwierige. Du musst gewinnen. Es nützt ja nichts, wenn du schöne Spiele machst und sagst, wir haben uns stabilisiert. Und nun hat der Zieler 2, 3 Mal einen Fehler gemacht. Das ist natürlich auch dann, das kommt alles dann zu, wenn du da unten bist. Das wissen die Spieler aber auch. Aber das eine ist Tradition und das andere sind die Profis. Ne? Du siehst das.
Ich glaube, du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Wann kann man euch das nächste Mal sehen und wo?
15. Mai spielen wir in Göttingen. 21. Mai spielen wir in Dersau. Das ist der Vatertag. Das ist in Schleswig-Holstein. Und dann 4. Juli spielen wir hier in Ede ein bisschen Beine. Das ist auch für einen guten Zweck. Ich glaube, für krebskranke Kinder. Und dann haben wir, wie gesagt, was immer viel Arbeit ist. Die Türkei will uns wieder haben, das Turnier. Das ist im Oktober. Und Albanien, das will ich mit all den jetzt in den nächsten Wochen, wollen wir das auf die Beine stellen. Müssen ja die Spieler auch dazu haben. Und dann kommt eventuell noch Fuerteventura. Da lebe ich ja nun auch schon seit 20 Jahren. Also nicht leben, aber das ist meine zweite Heimat.
Ja.
Und da waren wir schon dreimal und haben da sehr gute Turniere gespielt. Borussia Dortmund war da, Schalke war da. Die wurden nie Erster. Wir waren dreimal da, wurden dreimal Erster. Also wir haben schon eine sehr, sehr tolle Truppe. Ja, das muss ich mal klar sagen.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Ich habe sehr viel über Auswärtsfahrten der nächsten Mal von dir gehört. Also vor allem weite Reisen in ferne Länder. Wenn dann so ein Haufen ehemaliger Fußballprofis alle auf einem Haufen sind, da müssen doch bestimmt auch ein paar gute Reisegeschichten entstehen. Hast du vielleicht welche auf Lager?
Ach Mensch, da gibt's so viele. Gar nicht erzählen. Nein, da sind ja viele Sachen bei. Nein, also ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Hakan Bicici.
Natürlich.
Ja.
Hakan Bicici, der liegt ja im Wachkoma. Mhm. Ja, auch schon lange her, weiß gar nicht, wann das war. Den ich ein, zweimal im Monat besuche. Der lebt mit seiner Mutter zusammen. Eine Tragödie. Das war einer meiner besten Spieler, nicht nur spielerisch. Das war auch rundum ein Vogel, so wie ich das sage, ein bunter Vogel, den die Leute geliebt haben. Wenn wir in Bochum spielten, vor 200.000 Zuschauer da in der Halle, da ging es also nur gegen Ex-Bundesliga-Clubs oder gegen ehemalige Stars aus der Bundesliga. Und da war Peter Peschel und Darius Wosch, die Matadoren. Und an die kam keiner ran. Das sind doch exzellente Hallenspieler. Und da ist der Hakan, ist dort selbst mal zum besten Spieler gewählt worden. Also der hat dann Blödsinn gemacht während des Spiels, was die Leute ja auch sehen wollen in solchen Schauspielen, dass er den Ball hinterm Rücken in sein Trikot gesteckt hat und der Schiri hat nach dem Ball gefragt und hat den Typen eine rote Karte oben rausgenommen und hat gesagt, rot gibt's bei uns überhaupt nicht, wir sind Ex-Profis. Wir sind alles Freunde, eine große Familie. Dann guckte der noch und hat darauf genickt. Naja, und eines Tages kam er wieder her. Und da hieß es, Peter Peschel oder Darius Wosch werden als Spieler des Turniers gewählt. Und einmal ist es der Fabian Ernst von uns geworden, auch hoch verdient. Und das andere Mal wollte ich jetzt für den Hacker ansprechen. Das war, wann waren das jetzt? 2009. Auf jeden Fall, Hakan, ich sage Hakan, du bist mit in der engeren Wahl. Ach Trainer, das sagst du jedes Mal. Das wird doch sowieso wieder Peter Peschel und der Darius Wosch. Ich sage ja, wenn du das meinst, dann geh duschen. Waren alle duschen, hat der Stadionsprecher gesagt. Und hier kommen wir zur Auflösung des besten Spielers des Turniers, Hakan Bicici von Hannover 96. Ja, da musste ich natürlich ganz schnell in die Kabine. Er stand unter der Dusche, splitter Nacken. Ich sage, Hakan, zieh dir ein Handtuch um das Ei, kommst raus, barfuß. Ja, das hat er auch sofort gemacht, wollte es gar nicht glauben. Und dann kannst du gar nicht vorstellen oder könnt ihr gar nicht vorstellen, die Halle hat getobt und seit immer gesagt, und er ist ja nun kein Großer, also der Pokal war fast so groß wie er, also der beste Spieler wurde mit so einem riesen Pokal da geehrt. Und darum haben die Clubs, wo wir dann gegen spielten, die haben immer als Erste gefragt, Frank, bring aber bitte den Hakan mit, weil er auch viel Witze gemacht hat im Spiel. Das, was die Leute sehen wollen oder was ihr auch gerne seht, Doppel-Doppelpass, so wie es zum Beispiel Tiki-Taka, sagen sie immer, Martin Roth mit Matze Giesel oder Stevie mit Altin oder Fabian Ernst mit was weiß ich. Das sind einfach alles Spielertypen, die können richtig auf höchstem Niveau Fußball spielen, heute noch. So ist das. Und das macht Freude und das macht uns beliebt. Und außerdem sind wir eines der lustigsten Traditionsteams. Und da lege ich auch Wert drauf, weil wir viel Spaß haben. Wenn wir auf solchen Turnieren kommen, jeder hat ja seinen eigenen großen Tisch, Düsseldorf, Dortmund, Schalke, was weiß ich. Aber wenn es so um 12 Uhr nachts geht, dann kommen die alle zu uns an unseren Tisch, weil sie da merken, dass wir bei uns die besten Stimmungsmacher haben. Ja, und das ist auch schön.
Genau.
Sieht man schon gerne.
Wer ist denn der größte Spaßvogel in deinem Team?
Das war Hakan, unangefochten Hakan. Also jetzt habe ich Matze Giesel. Ja, Matze Giesel. Ich selber auch. Ich habe auch sehr viel Spaß und viel Blödsinn. Du musst viel Blödsinn machen. Du musst auch authentisch sein, weil das Spieler sofort merken, ob du ein Künstler bist, der alles nur mit einer gewissen Schau macht, aber nicht mit Wahrheit. Sehr ehrlich sein, das bin ich auch. Ich sage auch jedem meine Meinung. Kann auch ein bisschen böse werden, aber letzten Endes musst du sie locker an der Leine führen und immer Spaß haben. Martin Groth kannst du auch unwahrscheinlich viel Spaß haben. Ach so, wer auch bei uns noch spielt, Nikolas Kiefer. Ich kenne ja ihn auch.
Ah, der Ex-Tennis-Profi.
Kiwi. Ja, das Kiwi, der war ja die Nummer 4 in der Welt, der freut sich auch immer, den nehme ich oft mit als Gastspieler. Der spielt auch gut, der ist richtig gut. Naja, und wer ist noch spaßvoll? Dabro macht auch trockene Witze. Normalerweise kannst du mit allen viel, viel Spaß haben. Daniel jo. Stendel nicht so, der hat so einen trockenen Humor.
Da passt er ja ganz gut nach Schottland mit.
Ja, genau. Nein, und dann habe ich natürlich noch einen sehr guten Betreuer, Helge. Also das ist meine treue Seele, auf den ich mich gut verlassen kann, wenn ich irgendwelche Trikots oder Busse, wir fahren ja immer mit kleinen Bussen weg, das organisiert er alles. Aber ansonsten habe ich schon viel Arbeit. Denn es ist ja so, das Schlimme, was an dieser Sache nur ist, das Einzige, was dich kaputt macht, ist, wenn du jetzt eine Truppe hast und der Tag X kommt. Sagen wir mal, wir haben heute Mittwoch, heute hast du die Truppe für Freitagabend fertig. So, am Donnerstagabend oder Freitagmorgen ruft dich der ein oder andere Spieler an, Trainer, Magen-Darm-Grippe, gestern Abend beim Training Muskelfasern geholt. Ich muss zum Zahnarzt. Meine Frau, wir kriegen keinen Ersatz für unsere zwei kleinen Kinder. Ja, dann stehst du da. Das wird dann Stress. Jetzt musst du andere, rufst du an. Und die kommen sich natürlich dann als zweite Wahl vor. Das ist manchmal nicht einfach. Da musst du also reden. Und muss denen das auch sagen, warum und wieso. Immer ehrlich sein. Immer offen und ehrlich. Lügen bringt in diesem Geschäft null. Da bist du in ein, zwei Jahren weg. Du musst die Wahrheit sagen zu den Spielern, wie du denkst. Und dann haben sie auch das Vertrauen. und vertrauen dir auch ihre Schwierigkeiten an. Denn da sind ja auch in der Zeit, in den 20 Jahren, zig Scheidungen gelaufen oder berufliche Niederlagen und. Und das besprechen die auch mit mir. Da holen sie sich Rat von mir, weil sie wissen, ich rede da mit keinem drüber, außer mit Kind, wenn ich Kind als Hilfe brauche. Und Kind schweigt dann aber auch und hilft. Das ist der Unterschied. Weißt du?
Da höre ich raus, du bist viel mehr als nur, ja, nur der Trainer, wobei du bist ja Teamchef, aber das geht halt viel mehr, es geht drüber hinaus und du bist nicht nur derjenige, der dann neben dem Platz steht und Anweisungen gibt, du bist jemand, der sich auch mit Herz und mit Seele um deine Spieler dann auch kümmert.
Total, ja, stimmt, total, sonst geht das nicht, sonst machst du das keine 20 Jahre. Normalerweise bist du nach 10 Jahren tot oder irre. Also du musst da schon den richtigen Pass haben. Du musst das von Geburt an mit haben. Dieses Fußballerische, das sind ja Verrückte. Also Fußballer sind 80% Verrückte. Und ja, ich war auch mal so einer. Und darum kann ich mich auch in viele Sachen versetzen, warum der das jetzt macht und der macht das jetzt. Das kann einer, der das nicht erlebt hat. Denn Kind habe ich schon so viele Sachen erzählt. Da hat er nur Mund und Nase aufgemacht. Und was? Das kann man ja gar nicht glauben. Ja, Kind, das ist aber so. Also der hat schon viel von mir gehört und weiß, wie ein Fußballer tickt. Also die meisten. Es gibt ja ruhige dabei, laute dabei. Aber die Truppe als solches ist charakterlich sowas von gefestigt und ich bin fest von überzeugt, das spüren auch meine Frau und meine Kinder. Mein ältester Sohn ist ja nun auch schon so alt wie Martin Groth, 55 oder wie alt ihn Lala ist meine Tochter vom Alter. Also die sagen schon selber alle, Mensch Papa, das sind ja alles tolle Typen, die kennen die ja auch vom Charakter. Wenn ich mal nicht konnte mit meinem Auto, dann kommt Altin oder mein Betreuer viel aus. Da habe ich zu Altin gesagt, du musst heute den Betreuer spielen. Ich kann es nicht. Ich habe mir meinen Rücken irgendwie, mein Ischias da verhängt. Dann packt Altin Lala die Sachen aus. Da hat er überhaupt keine Probleme mit. Der würde nie sagen, nee, das mache ich nicht. Das würde überhaupt keiner machen. Keiner würde das machen. Es ist wie eine große Familie. Ja, und darauf bin ich auch stolz. Tolle ja. Jungs. Ehrlich war, tolle Jungs.
Denn mich würde mich jetzt mal wirklich wahnsinnig interessieren. Du hast ja gerade auch erzählt, es gibt viele Schicksalsschläge, auch mal negative bei den Fußballern, wie Scheidungen, wie dann berufliche Niederlagen. Glaubst du, dass man als ehemaliger Profifußballer dann hinterher, nach seiner Profikarriere, dann auch mal öfters als andere Menschen mit solchen Problemen zu kämpfen hat?
Oh ja, sehr, denn du musst ja mal eins bedenken oder ihr müsst ja eins mal bedenken. Normalerweise ist der Schnitt so 10-12 Jahre bist du Profi, das ist so der Schnitt, wenn du gesund bleibst. Hier wird ja alles auf Deutsch in Arsch gesteckt, überall wirst du hofiert, ob das Frauen sind, ob das Boutiquen sind, ob das Wirtschaftsleute sind, Politiker kennen, du lernst ja alles kennen. Wir haben den gegen den Landtag gespielt. Wir haben den Schröder-Besuch in Berlin. Wir duzen uns mit denen. Und wenn du dann nicht mehr Profi bist und du hast dann nicht mehr den Namen und dann hast du Schicksalsschläge, das ist schwer zu verarbeiten als der Normale, der beim Volkswagenwerk Schichtarbeit hat oder der Malermeister oder was weiß ich auch immer. Und da, das kann ich schon verstehen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und da helfe ich dann natürlich auch.
Hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren noch mehr zugespitzt? Also wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückblicken, da war ein Fußballer natürlich auch eine bekannte Persönlichkeit während seiner aktiven Zeit, aber er war nicht so, ja, man kann ja schon sagen, so ein Halbgott wie heutzutage. Also einige Fußballer, die werden ja gerade von Kindern, von Jugendlichen, aber auch vom gesamten privaten Umfeld schon fast als so eine Art Halbgott verehrt. Früher war das, glaube ich, noch etwas anders. Siehst du da so eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hin?
Nein, das gab es früher auch. Also diese Götter wie Wolfgang Obrath, Günther Netzer, um nur eine zu nennen, Beckenbauer, das waren ja alles für die Jugend Vorbilder, Götter, die wurden hofiert von oben bis unten. Nein, was sich natürlich drastisch geändert hat, damals, außer die Leute, die ich eben genannt habe, aber das Gros der Profis, die haben sich ein Reihenhaus kaufen können, schuldenfrei, hatten vielleicht ein Auto, vielleicht für die Frau auch einen kleinen Wagen und ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt. Aber in der heutigen Zeit, da bist du ja als junger Bengel beim normalen, guten Bundesliga-Club in 3 Jahren durch. Da bist du durch. Wenn du da deine 1,5 oder 2,5 Millionen auf dem Konto hast, ja, was willst du denn? Und darum kann man das jetzt nicht so verstehen, oder man muss es so verstehen, dass die teilweise versaut sind, oder wenn du die fragst, wie viele Autos hast du denn? Jetzt möchte ich auch keinen Namen nennen. Den gab es bei 96, bevor da rief einer an, weiß ich nicht. So, und dann gibt es da welche, die sagen, ich weiß nicht, wie viele Autos ich habe. Ja, das ist doch ein Wahnsinn. Du kannst doch kleinen Kindern nicht sagen, da bin ich doch lieber bescheiden und sage, ach, ich fahre einen BMW Sport, dann habe ich vom Verein noch ein Auto und meine Frau hat ein Auto. Punkt, Feierabend. Da können Kinder doch mit klarkommen. Aber ich kann doch nicht sagen, ich weiß nicht, wie viele Autos ich habe. Oder die Hose kostet 2430 Euro. Da kommen Kinder doch nicht mit klar. Und das gab es früher nicht. Das muss ich sagen. Und früher meine ich jetzt nicht 1936 oder 1945. Ich rede jetzt vor 10, 15 Jahren. Und darum gibt es diese bescheidenen Typen wie Schirundelo und Lalla. Da gibt es doch genügend. Thomas Bredaric. Das sind alles bescheidene, nette Typen. Björn Lindemann, der Fuchs Rosenthal, Hagi, Morten Jensen, Tarnath, sprecht doch mal mit denen. Die sind völlig bescheiden. Da sagt keiner, ich habe 4 Häuser, ich habe 16 Garagen, habe 12 Autos. Nein, das ist so. In der heutigen Zeit ist das diese jungen Bengels, denen ich das allen gönne, wenn du nun mal Talent hast und kannst das in Geld ummünzen, ist das ja alles toll. Aber sie werden auf Deutsch versaut. Das ist so. Leider. Wie kommst du mit 20 Jahren klar, wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast? Wie willst du denn damit klarkommen? Dann hast du noch einen Freundeskreis. Vielleicht ist der auch nicht so gefestigt. Ja, ja. Schon unter die Räder. Ja, so ist das.
Du sagst gerade, man sollte mal sich mit solchen Fußballern wie Stevie oder wie Altin unterhalten. Was glaubst du, wer von deinen Spielern sollte denn bei uns das nächste Mal am Mikrofon sein, von dem unsere Hörer viel noch lernen können?
Ach, viel noch lernen können. Ja, ich sage mal, Altin Lalla ist, glaube ich, jetzt der Prototyp, weil es dem so gut geht, weil er mit Rossmann ja die Läden hat in Albanien. Mhm. Die wollte er ja selbst aufbauen. Und da hat Rossmann erkannt, dass Altin ein ganz fleißiges und ein Wille hat. Und so hat er ja auch im Fußball. Er hat ja einen totalen Willen von der ersten bis zur letzten Minute. Und Altin wäre, glaube ich, ein Prototyp, der auch eine tolle Frau hat, die ich weniger persönlich kenne, aber von Fotos und von Erzählungen. 2 tolle Kinder, die auch ihr Abitur jetzt gemacht haben. Und er kommt ja aus den kleinsten Verhältnissen. Erst mit 15 Jahren hat er die Flucht ergriffen damals, alleine, ganz alleine. und stieg dann bei Fulda ein, hat da im Lager gearbeitet und da redet er heute noch sehr viel von. Also Aydin Lala würde ich schon als absoluten Vorbildcharakter für die Jugend nennen. Ja, total, total, ja.
Ja, Christian, dann wissen wir, wen wir einmal hier ans Mikrofon bitten müssen, noch in Zukunft, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden mal versuchen, den einzuladen.
Einfach, dass ich das gefordert habe. Sagt einfach, Obermeier hat gesagt, du willst
das. Wenn der Chef das sagt, der Teamchef, dann wird das auch gemacht.
Ja, sagen wir das. Dass die Nöten Dönen gelobt haben und er ist Vorbild für die gesamte Jugend. Genau.
So machen wir das.
Frank, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Das war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Und ja, danke, dass du hier mit dabei warst.
Ja, reicht doch jetzt. Ich bin auch jetzt heiß und müde. Okay, dann mach's gut, ihr Bein.
Herzlichen Dank, Frank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Klar. Okay. Macht's gut.
Dankeschön.
Mach es gut.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Dennis, das war unser Gespräch mit Frank Obermeier. Das waren einige sehr interessante Einblicke, oder?
Ja, Christian, das waren ganz spannende Einblicke, die Frank Obermeier uns da gerade gewährt hat. Eben einerseits, dass es auch durchaus mal was zu lachen gibt bei Hannover 96, ja, wenn auch nur in Anführungsstrichen in der Traditionsmannschaft, aber trotzdem spannende Anekdoten, die wir da gerade erfahren haben und gehört haben. Aber eben auch so ein bisschen ein Stimmungsbild, wie so die Mechanismen, die Strukturen im Management teilweise funktionieren. Und vor allem finde ich die Vision von Frank sehr interessant, die er da für die Zukunft von Hannover 96 im Management hat, eben mit einer stärkeren Einbindung von Steven Cherundolo und Aydin Lala und einem alten Bekannten, dem Ricardo Mohr. Aber ja, lass uns doch jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick werfen auf das Spiel am kommenden Montagabend gegen Holstein Kiel.
Jo, also zu Frank kann ich noch sagen, ich liebe meinungsstarke Gäste und wenn Frank eines ist, dann ist er meinungsstark.
Ja, darum, das ist so ein Typ, der lässt sich nicht verbiegen, der sagt, was er denkt und der lässt sich auch nicht von außen beeinflussen, der hat seine Meinung und steht dazu. Das hat man, glaube ich, sehr stark gemerkt und solche Gäste zu haben, das ist wirklich was Großartiges.
Da bin ich ganz bei dir. So, jetzt kommen wir zu Kiel und vielleicht ist es ein guter Moment, um eine Parallele zu ziehen, denn beim Hinrundenspiel, da war Ole Werner ja gerade erst Kiel ja Interimstrainer eigentlich erstmal geworden und es stand noch nicht so alles richtig fest, ob der es schafft, die damals ziemlich im Keller stehenden Kieler wieder in die Spur zu bringen. Jetzt ist ein halbes Jahr rum und ich glaube, wir können sagen, ja, Ole Werner ist ganz erfolgreich eigentlich bei Kiel.
Mission geglückt, würde ich sagen, bei Kiel definitiv. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, die haben einen richtig, richtig guten Start gehabt in das Jahr 2020. Von den 5 Spielen haben sie 3 gewonnen, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also 10 Punkte aus 5 Spielen, Schnitt 2,0 und damit doppelt so gut wie unser 1,0er Schnitt.
und Ole Werner ist hiermit ein etablierter Trainer in der zweiten Bundesliga geworden. Es läuft für die Kieler, 5. Tabellenplatz und zuletzt hatte man sehr oft gewonnen. Nur, und jetzt kommt der verschwörungstheoretische Teil dieser Sendung, nur beim letzten Mal nicht. Und ich muss sagen, da ist doch irgendwie ein Fehler in der Matrix, denn die 0:1 Niederlage von Kiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonnabend, da liefen doch einige komische Parallelen zu unserem Spiel gegen Bielefeld.
Du meinst jetzt das Wetter oder
ja, nee, worauf spielst nicht du nur, an? Ich spiele nicht nur darauf an. Erstens, klar, es war die totale Wasserschlacht, es war die Rutschpartie, es war feucht ein wenig. Der zweite Punkt, die erste richtige Chance, die kam, als ein Ball von rechts außen auf die Latte gesetzt wurde, wie bei unserem Bielefeld-Spiel. Und Kiel hat dann spät im Spiel, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie wir, ein super doofes Gegentor kassiert. Das war, sorry, wenn ich das mal so sage, so ein richtiges Kacktor. Der Pass wäre viel zu steil gewesen, aber der Mitspieler erreicht den nur deshalb, weil der im Schlamm vor dem Tor stecken bleibt. Also so ein richtiges Kacktor, wie bei uns auch. Und ich muss sagen, das sind doch sehr interessante Parallelen. Und mal gucken, wie diese beiden in diesem Moment, zumindest für diesen Moment, sehr ähnlichen Mannschaften dann jetzt aufeinandertreffen am Montag.
In der Tat, ja. Wir erinnern uns an das 2:1 aus der Hinrunde. Damals hat Hannover 96 durch Tore von Duxch und Teuchert ja gewonnen gegen Kiel. Und das war ja so ein bisschen damals schon das Schicksalsspiel, das erste der Schicksalsspiele für Mirko Slomka. Ole Werner, der hatte da gerade ganz neu auch als Trainer angefangen. Und ja, wir hatten damals Ole Werners Einstand vermiest erfolgreich. Und wenn du mich damals gefragt hättest, wer ist denn jetzt noch in einem halben Jahr Trainer, Ole Werner oder Mirko Slomka? Ich hätte nicht gedacht, dass Ole Werner noch da ist und Mirko Slomka weg ist. Jetzt haben wir es aber genau andersrum. Und Ole Werner, der hat wirklich auch einen großen Erfolg, das möchte ich mal herausstellen, bei Auswärtsspielen mit Holstein Kiel. Wenn man sich mal die Heim- und Auswärtstabelle anschaut, da steht Holstein Kiel mittlerweile auf einem Aufstiegsplatz in der Auswärtstabelle, nämlich auf Platz 2. 20 Punkte aus 12 Spielen. Ja, und jetzt spielen die jetzt auswärts bei uns. Christian, wo stehen wir in der Heimtabelle, weißt du es?
Oh, Moment, ich muss kurz in den Keller gehen.
Christian, bist du noch da?
Hallo?
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 Die Verbindung ist schlecht.
Moment.
Komm mal wieder hoch, bitte.
Ja, bin wieder da. Der 14. Platz, da stehen wir gerade, habe ich eben gesehen.
Da hättest du noch mal tiefer gucken müssen. Platz 17 in der Heimtabelle.
Ach so, ja, ich bin von der normalen Tabelle ausgegangen.
Nein, Platz 17 in der Heimtabelle. Also jetzt der Heim 17. trifft auf den Auswärts 2.
Interessante Konstellation. Ich gehe noch mal runter und gucke. Eine Sekunde. Oh, das ist aber dunkel hier. Spaß beiseite. Ja, relativ weit unten, oder?
Richtig, wie gesagt, Platz 17 und jetzt kommen die auswärtsstarken Kieler. Ein bisschen Hoffnung macht mir, dass die Kieler auf ihren besten Mann verzichten müssen. Jani Serra wird er, glaube ich, ausgesprochen.
Der so Ex-Hannoveraner, Jani Serra.
Jani Serra, der fällt aus. Bitterer Start für Jani Serra im Jahr 2020.
Ist der Top-Torschütze mit 7 Toren.
Mit 7 Toren hatte sich ja schon Ende Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen, hatte dann 2 Partien verpasst und jetzt fällt er wieder für einige Wochen aus. Er holte sich in der 73. Minute gegen Heidenheim mal wieder eine Verletzung ab und ja, für uns natürlich, für uns Hannoveraner eine gute Nachricht, für Kiel eine sehr ärgerliche. Wahrscheinlich wird jetzt der Südkoreaner Ye Sung Lee, ich hoffe, den habe ich auch richtig ausgesprochen,
garantiert nicht,
für Serra vorne stürmen. Der ist aber auch kein schlechter, muss man sagen, kein schlechter Spieler, hat immerhin schon, ich muss leider kurz 4 nachschauen,
Vorlagen.
6 Tore und 4 Vorlagen angesammelt in dieser Saison. Ja, also es wird schwierig werden gegen Kiel, keine Frage.
Und die haben noch mehr starke Spieler, also der von Köln ausgeliehene Salih Özcan. Ja, 96 hat auch gute Spiele, aber ey, das ist schon eine bockstarke Mannschaft und gerade im Mittelfeld ist halt Kiel auch richtig stark besetzt und die haben als Team zueinander gefunden, die haben Spielrhythmus gefunden, die gewinnen einige Spiele und es läuft einfach gut und es wird durchaus eine, ja, wir haben vor zwei Sendungen von diesem schweren Februar gesprochen und teilweise ist es eingetreten, teilweise ist es nicht eingetreten. Das war unglücklich gegen den HSV, unglücklich gegen Bielefeld und letzten Endes stehen wir doch mit nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen da und gegen Holstein Kiel wird's halt auch wieder verdammt schwer. Wir haben aber durchaus eine Chance, weil unsere Formkurve zeigt halt auch nach oben.
Es sind jetzt halt die nächsten drei Spiele auch so ein bisschen die Spiele der Wahrheit, so würde ich sie mal bezeichnen.
Es so geht wie die gegen letzten Kiel. Drei Spiele.
Ja, die letzten drei Spiele, die waren, ja, wie du schon sagtest, tatsächlich, Kito hatte ja prophezeit, 0-Punkte-Spiele. Jetzt haben wir immerhin 4 Punkte aus den letzten drei Spielen mitgenommen. Aber trotzdem, jetzt gegen Kiel, gegen Nürnberg, gegen Dresden, das sind alles Mannschaften, die in dieser Saison leider, muss man sagen, auch auf Augenhöhe sind für uns. Hamburg und Bielefeld sind es ja leider nicht auf Augenhöhe, die sind uns ja meilenweit voraus. Aber jetzt eben Nürnberg, Dresden und eben Kiel, das sind Teams, mit denen wir uns wirklich auf Augenhöhe messen lassen. Und nach diesen drei Spielen wissen wir, glaube ich, wirklich, wo der Rest der Saison hingeht. Und dann weiß man vielleicht auch schon in puncto Vertragsverlängerung mit Kenan Kutschak, ja oder nein, nach diesen drei Spielen weiter, was da eigentlich Sache sein sollte.
Wir müssen im kommenden Spiel auf Genki Haraguchi verzichten, der leider gegen Bielefeld seine 5. gelbe Karte gesehen hat. Mag man ja kaum glauben, weil der doch immer so als Filigran-Techniker gilt, dass der schon 5 gelbe Karten hat, aber der kann halt eben auch grätschen und zupacken und mal ein Bein ausfahren, wenn es notwendig ist. Und das hat er leider schon gegen Bielefeld zum 5. Mal in dieser Saison getan. Und jetzt vermute ich mal, wenn ich diese Vermutung anstellen darf, dass Marc Stendera mal wieder spielen darf.
Von dem haben wir ja in den letzten Spielen eigentlich nichts mehr gesehen. Also der wurde nicht mehr eingesetzt, auch nicht mal eingewechselt.
Nee, gar, der war erstmal fein raus.
Was mich persönlich sehr gewundert hat, weil es in der Hinrunde ja immer hieß, Marc Stendera hat ein Fitnessproblem, deshalb spielt er nicht über volle 90 Minuten. Und er hat ja in der Winterpause sehr stark an seiner Fitness gearbeitet. Wir hatten es damals von Runner Tobi gehört, dass Stendera sogar einmal Sprintsieger war bei Hannover 96 im Training. Und umso mehr überrascht es mich, dass Stendera jetzt irgendwie komplett außen vor ist. Ja, vielleicht aber auch nur ein Luxusproblem, was wir gerade ein bisschen im zentralen Mittelfeld haben.
Luxusprobleme nehme ich immer gerne. Ich weiß gar nicht, also ob wir jetzt noch lange über die Aufstellung spekulieren müssen oder so. Am Ende macht doch der Kotschak eh, was er will.
Es ist tatsächlich zu beobachten, dass jetzt wenig Kontinuität in den Aufstellungen in den letzten Spielen vorhanden ist. Teilweise natürlich auch verletzungs- und sperrenbedingt. Mal sehen.
Dein Tipp fürs nächste Spiel am Montag gegen Kiel.
Montagabendspiele finde ich sowieso nicht schön. Ich hoffe einfach mal, dass wir zumindest als Sieger vom Platz gehen, damit dieses Montagabendspiel etwas Gutes hat. 2-1 für Hannover, wie im Hinspiel.
Ich muss sagen, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen für die Roten, sich jetzt endlich auch mal für den ganzen Aufwand zu belohnen. Und ich hoffe echt, dass es gegen Kiel endlich soweit ist. Es ist eine starke Mannschaft da. Klar, aber 96 wird eben auch gerade zu einer starken Mannschaft und darum tippe ich mal ganz optimistisch, mit viel Wohlwollen und sehr viel Optimismus auf ein 3-1 für 96.
Nächste Woche sind wir schlauer. Bis dahin, macht's gut.
Das war das schnellste Ende einer Sendung bislang, glaube ich. Aber hey, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.